Und nun wieder der Podcast Rolf Pieper ohne Filter. Rolf Pieper, der Erfinder der Triversifikation. Rolf Pieper ohne Filter, der Podcast.
Mein Name ist Rolf Bernd Pieper. Ich bin internationaler Finanzmarktexperte, Buchautor, Journalist und Europas führender Anbieter für Konzepte in Sachwertdiversifikation.
Zollfreilager. Kennt man irgendwie gefühlt vom Flughafen? Heute geht es aber nicht um Parfüm, sondern um Gold, Silber und die Frage, wo lagert man Werte, sodass Eigentum auch wirklich Eigentum bleibt? Heute geht es um Barren und Barrieren, Goldbarren hinter Zollschranken. Herr Pieper, wir erklären heute sozusagen, wie Zollfreilager funktionieren, was Einzelverwahrung wirklich bedeutet und wo bei Steuern und Sicherheit die möglichen Stolpersteine liegen. Starten wir aber erstmal mit dem Edelmetallmarkt-Crash bei Gold und bei Silber. Gold, erst Rekord, dann Rücksetzer. Naja, ist das normales Ausatmen oder wirklich schon ein Margin-Call-Husten gewesen?
Na, ich denke, das war eine kleine Korrektur, aber der große Trendkanal ist nach wie vor positiv, wenn ich mir anschaue, dass alles mal das ganze Szenario auf Jahresbasis, sind wir ja mit beiden Metallen, mit allen vier Anlagemetallen, Gold, Silber, Platin, Palladium noch dick im Plus, also insofern ist ja nichts passiert, da war der Markt ein bisschen überhitzt und manche haben Gewinne mitgenommen, ein bisschen war die Margin-Thematik auch mit berücksichtigt, aber grundsätzlich muss man sagen, die vier Metalle sind nach wie vor der sichere Hafen, werden der sichere Hafen auch in Zukunft sein. Und meine Prognose ist, dass wir schon bald wieder neue Höchststände sehen.
Sie sprachen jetzt von vier Metallen, ich habe eigentlich nur von Gold und Silber gesprochen. Was sind die anderen zwei, die Sie meinen?
Platin und Palladium. Die vier sind als sogenannte Edelmetalle oder Anlagemetalle definiert. Und insofern ist es gut im Fokus, wenn man Diversifikationsstrategien macht, dass man eben nicht nur auf Gold und Silber gesetzt hat, denn der Renditegewinner im letzten Jahr war Platin. Das wissen die wenigsten.
Kommen wir zum Zollfreilager. Die meisten kennen sowas vielleicht eher oder denken dabei eher am Duty-Free am Flughafen. Was ist in einem Satz denn eigentlich wirklich der Unterschied zu einem normalen Tresor bei einem Zollfreilager?
Ja, der Unterschied ist handelsrechtlich. Ein Zollfreilager ist erst durch das Wording Zollfreilager geworden. Rein juristisch heißen sie Umsatzsteuerfreilager. Ja, die kommen aus dem Handelsrecht und ich kann innerhalb des Lagers handeln und Ware umsetzen, ohne dass eine Berücksichtigung der Umsatzsteuer dort vorgenommen werden muss. Und somit sind die Umsatzsteuerfreilager heute Zollfreilager und das ist der gebräuchliche Name dafür.
Okay, und ja, wo gibt's das? Und wir sprechen ja auch von Zugriffsschutz. Was heißt das jetzt konkret in Bezug auf Rechtsstaat? Ist es ein Mythos, weil Behörden und Gerichtsbeschluss dann doch eben mehr darf, als man glaubt?
Ja, natürlich. Also grundsätzlich muss man ja die Frage gerade auch in Deutschland und der EU stellen, welche Rechtssicherheit haben wir alle noch? Ja, da ziehe ich große Zweifel. Aber prinzipiell ist es so, dass ein Umsatzsteuerfreilager es sowohl in Deutschland gibt als auch überall in der EU. Aber es gibt eben auch welche außerhalb der EU, zum Beispiel in Liechtenstein oder der Schweiz. Warum macht man das? Ist ja relativ einfach. In Deutschland kann durch einfachen Gerichtsbeschluss jeder zugreifen, wann immer er will. Und das funktioniert außerhalb der EU-Grenzen nicht. Deswegen ist es ein sehr, sehr guter Baustein für den Vermögensschutz, ein solches Zollfreilager im Nicht-EU-Ausland zu haben. Und meine Favoriten sind dabei Liechtenstein und die Schweiz.
Gehen wir mal verschiedene Begriffe durch. Was ist der Unterschied zwischen Einzelverwahrung versus Sammelverwahrung? Wann habe ich wirklich mein Gold und wann habe ich eigentlich eher nur einen Anteil vom großen Haufen?
Ja, also in beiden Fällen ist es mein Gold, ja, aber es gibt eine juristische Unterscheidung. Die Einzelverwahrung wird zukünftig im sogenannten Schließfachregister und damit auch im Vermögensregister behandelt wie ein Konto. Das heißt also, der Barren mit der Nummer 12345 ist meiner, der wird mir zugerechnet, dann wird er wie ein Kontostand behandelt. Ja? Und das sollte man eben, wenn man Vermögensschutzkonzepte macht, vermeiden. In der Sammelverwahrung, ja, habe ich den gleichen Anspruch, das Kilo bleibt das Kilo, so wie in der Einzelverwahrung, auch wenn ich den Barren nehme. Aber es ist nicht der Barren, sondern es ist einer der Barren, die in diesem Zollfreilager eingelagert sind in der Sammelverwahrung. Der einzelne Barren ist nicht zurechnbar für mich, aber es sind 1000 Gramm Gold, die mir zugehören. Und das ist die sogenannte Sammelverwahrung. Und das ist der große Unterschied juristisch. Und bei all den Informationen, die mir vorliegen, ist die Sammelverwahrung eben abzugrenzen von dem sogenannten Schließfachregister und von dem Vermögensregister. Und deswegen ist die Sammelverwahrung im Übrigen jegliche anderen Form der Einlagerung, Bankschließfach oder was auch immer, vorzuziehen, weil es noch einen anderen Vorteil hat. Die Sammelverwahrung ist eine warenwirtschaftliche Betrachtung. Ein Kilo sind 1000 Gramm. Habe ich eine Einzelverwahrung, gehe mit dem Kilo irgendwo hin und sage, ich will jetzt ein Kilo Gold in Teile in Gold tauschen. Sagen wir mal, für 100 Gramm Gold will ich in Silber tauschen. Ja, dann muss ich ja diesen einzelnen Barren nehmen. Ich kann ja nicht dran sägen. Ich muss diesen einzelnen Barren nehmen, mir einen Händler suchen und sagen, du kauf den mal an, gib mir einen Teil in Gold zurück und ich kaufe Silber dafür an. Das hat mit hohen Kosten zu tun. In einem Zollfreilager kann ich das fast kostenneutral aus der Händlermarge machen. Bedeutet, mein Warenbestand sinkt um diese 100 Gramm. Ich habe also statt 1000 Gramm Gold, habe ich jetzt nur noch 900 Gramm Gold und diese 100 werden im Gegenwert in Silber gewandelt, ohne dass die Ware innerhalb des Zollfreilagers bewegt wird und deswegen ist der ganze Prozess auch steuerfrei.
Das ist schon spannend. Okay, ich habe jetzt viele Fragen, aber Thema steuerfrei, wie ist es damit? Ab wann ist Gold ja,
nach
und Silber steuerfrei?
Nach 12 Monaten, grundsätzlich gilt das, was immer für Edelmetalle gilt, nach 12 Monaten ist es steuerfrei.
Okay, wir haben es gelernt, Sammelverwahrung ist der clevere Trick. Jetzt ist es ja wahrscheinlich Schweiz, Liechtenstein. Was ist da der echte Unterschied für Kunden, rechtlich, praktisch, Zollregeln, Ablauf? Was ist da wirklich der Unterschied?
Also die Zollregeln sind die gleichen, denn Liechtenstein und die Schweiz haben eine Währungs- und Zollunion. Also in beiden Ländern habe ich den Schweizer Franken, in beiden Ländern habe ich das gleiche Zollrecht. Also da ist man zollrechtlich im gleichen Land. Es gibt aber eben Unterschiede bei der Einlagerung. Zumindest mal muss ich berücksichtigen können bei der Einlagerung, dass ich die Situation habe, in Liechtenstein gibt es ein sogenanntes Onboarding-Verfahren. Das heißt also, meine Daten werden geliefert an die Finanzmarktaufsicht. Ja, das gefällt mir eher nicht so, muss ich ganz offen
sagen. Also an die deutsche Finanzmarktaufsicht?
Nee, an die liechtensteinische.
An die liechtensteinische. Ne?
Und Liechtenstein ist ja Mitglied des EWRs und da könnte man auf die Idee kommen, da werden irgendwann mal Daten geliefert. Das gefällt mir nicht so ganz gut, muss ich ganz offen sagen. Die Schweiz ist komplett neutral. Die haben ein ganz, ganz uraltes Recht der Sammelverwahrung. Die nennen nie den Eigentümer, die nennen nie die eingelagerte Ware. Deswegen bevorzuge ich die Schweiz. Und da im speziellen Lager, es gibt nur eins, die eine sogenannte Zertifizierung haben nach internationalem Standard, London Bullion Standard. Das heißt also, Ware, die reinkommt, ist schon mal per se vorweg geprüft, weil sie eben einen Standard erfüllt, ja. Und das erfüllen viele Lager in der Schweiz nicht. Deswegen muss man immer genau schauen, mit wem man dort spricht.
Ja, aber es geht ja vor dem Zugriff des Staates auch. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, Gold kaufe, dann überweise ich ja mit Form von meinem IBAN-Nummer irgendwo anders hin, in die Schweiz wahrscheinlich, Geld. Und dadurch ist es ja auch dokumentiert.
Ja, also ich sag's jetzt mal ganz hart, das machen die Dummen. Die Schlauen haben einen Händler, der ein Referenzkonto in Deutschland hat. Also ich komme im grenzüberschreitenden Geldverkehr nicht vor. Das heißt also, ich kaufe Gold in der Schweiz, überweise an einen Händler, der ein Referenzkonto in Deutschland hat. Dann ist nämlich der Transfer von allen eingehenden Geldern an einem Tag des Händlers, der überweist an sich selber in die Schweiz und kauft dann für die Kunden ein. Das heißt also, im grenzüberschreitenden Geldverkehr kommt das Kundengeld nicht vor. Das ist der schlaue Weg.
Bekomme ich denn irgendwo eine Dokumentation, wie sieht denn die aus? Gut, wenn ich Sammelverwahrung habe, habe ich ja keine Seriennummer, Prüfberichte, also Eigentum, wie wird das definiert?
Ja, also das Eigentum ist dann natürlich in Gramm in der vierten Nachkommastelle dokumentiert. Ich kriege einen Kontoauszug, du hast gekauft, das ist deine Ware, wir haben sie eingelagert. Ich kann natürlich auch den ganzen Kram natürlich auch online einsehen, das ist schon eine Möglichkeit. Die schlauen Einlager verwenden allerdings Brieftauben, so mache ich das beispielsweise für Briefe, weil wir keinen digitalen Fingerabdruck hinterlassen wollen. Jeder Zugang online, wir wissen wissen ja, was passieren kann im Online, in der Online-Überwachung in Zeiten, von denen Orwell nur ein bisschen träumen konnte. Aber was jetzt mittlerweile da im Online-Überwachungsstaat passiert, sollte man eben dann drüber nachdenken. Will ich online eine Spur hinterlassen, digitalen Fingerabdruck, oder mache ich es so, wie wir es früher gemacht haben, zum Notar auf Papier, und es ist meine Ware, ich habe eine Nummer, meine Investition, eine sogenannte Investitionsnummer, und ich habe einen ganz, ganz großen Verbündeten, die Versicherung. Bei der Einlagerung wird nämlich ein Wareneingangsschein in das Sammellager gemacht, und die Versicherung prüft diesen Wareneingangsschein, prüft die Ware und versichert dann zu 100%. Und Versicherer, das wissen wir beide, geht kein Risiko ein, wenn er nicht komplett das Risiko ausgeschlossen hat. Ja? Also insofern ist der Versicherer der beste Verbündete des Einlagers im Zollfreilager.
Okay, also ganz spannend. Also da ist wirklich jemand physisch vor Ort, der guckt und prüft und dann wird es erst versichert. Das ist ein spannender Hinweis.
6 unabhängige Augen.
Das heißt, naja, die Frage ist dann schon, so kann man so einen Tresor knacken nach dem bekannten Schließfach Einbrüchen ja in Deutschland? Gedanken einem ein und so. Tja, ist das irgendwie anders, baulich, organisatorisch, versicherungstechnisch, haben Sie gerade erklärt. Und was passiert im Schadensfall dann wirklich ganz praktisch? Dann solche Überlegungen hat man dann plötzlich.
So, also man muss ja unterscheiden, bei den Schließfächern in Deutschland gibt es eine Versicherungsobergrenze. In Gelsenkirchen war es ein bisschen über 10.000 Euro. Und dann hätte man natürlich dann noch eine Überversicherung machen müssen, also für die Werte oben drüber. Das kann man dazu buchen. Damit legt man allerdings auch eine Spur, um das mal klar und deutlich zu sagen. Denn wenn ich eine Überversicherung mache, weiß jeder, der draußen, der versichert ist und Versicherungsscheine, da liegen mehr als 10.400 Euro. Also das ist nicht so ganz schlau. Und wenn wir zukünftig ins Schließfachregister kommen, dann wird genau das Einzelschließfach bei der Bank mit dem Versicherungswert gemeldet werden. Also die uns überwachen, wissen dann, der Pieper hat eine Versicherung über 100.000, dann müssen wir 100.000, wie ist er denn eigentlich da dran gekommen? Das ist ja das Ding des zukünftigen Vermögensregisters, Plausibilitätsprüfung, AMLA und wie die ganzen Dinge heißen. Ja, im Übrigen ist das Bankschließfach nicht zu bevorzugen, weil wenn es wirklich große Krisen gibt, und die sind ja meistens Schwarzer Freitag und so weiter, an einem Freitag, ja, dann sind die Banker zu Hause, ich komme nicht dran. Die Bank ist immer dann zu, wenn ich sie brauche. Also ist auch keine so gute Idee. So ein Zollfreilager hat andere Richtlinien. Erstmal, wenn es ein gutes ist, dann ist es gesichert wie Fort Knox, also 10er Sicherheitsklasse. Das wird auch verlangt von den Versicherern. Denn da sind Versicherungsgiganten dahinter. Das ist meistens Lloyd's London, die bilden ein Konsortium, also größte Versicherungsbörse der Welt. Die bilden ein Konsortium und sagen, Piepers Lager hat 1 Milliarde. In der Schweiz, und wir tun uns jetzt zusammen und du nimmst davon 200 Millionen und du, das sind echte Konsortien. Dann werden die Versicherungsrichtlinien gemacht und das sind sogenannte All-Risk-Policen. All-Risks heißt, alle Risiken sind abgesichert. Deswegen gibt es eben schon beim Eingang diese hohen Sicherheitsmaßnahmen, damit da bloß nichts passiert und ein Einzelner oder 3 Knackis kommen da gar nicht ran. Ja, in meinem Lager beispielsweise ist die größte Scheideanstalt der Welt auch zu Hause, der größte Goldproduzent der Welt, und insofern, die werden schon aufpassen mit den paar Milliarden, die da liegen haben, dass da nichts passiert. Also da muss schon ganz schön viel passieren.
Okay, gehen wir den Weg der Einzahlung nochmal. Also kann ich das auch machen das klingt jetzt übertrieben, aber es ist vielleicht eine andere Kategorie, aber wie vorsparen, also dass ich das monatlich mache?
Ja, das geht natürlich auch. Ne? Das heißt also, es gibt alle Durchführungswege, das muss man ganz offen und klar sagen. Dadurch, dass wir im Warenhandel sind, sind alle Durchführungswege möglich. Also Menschen bringen uns Edelmittel und sagen, ich fühle mich in der Sparkasse Gelsenkirchen nicht mehr sicher, bringt das mal in die Schweiz, das geht, also Ware gegen Ware, das geht. Es geht natürlich auch die normale Überweisung. Es geht in gewissen Grenzen, also muss man natürlich Geldwäsche und wirtschaftliche Berechtigung prüfen. Es geht sogar mit Bargeld. Und es geht natürlich der traditionelle Sparplan. Ja, und das ist auch ein Thema, was ich sehr oft bei den generationsübergreifenden Lösungen habe. Ja. Öffnet euren Kindern schon mal einen kleinen Fluchtplan über den Sparplan mit physischer Ware ins Nicht-EU-Ausland. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee.
Okay, dann machen wir die Geldrichtung andersrum. Ich habe jetzt da im Sammellager, im Zollfreilager Geld liegen. Wie komme ich wieder dran? Welche Formen gibt es dann, mit dem Gold zu arbeiten?
Ja, es liegt Ware dort, kein Geld. Es liegt Ware dort und diese Ware ist natürlich wie im Warenwirtschaftskonto. Kann ich sagen, du, ich habe jetzt ein Kilo Gold dort liegen. Ich kann nur gut schlafen, wenn du mir 3 Unzen nach Hause schickst und das Kopfkissen. Sonst kann ich nicht mehr schlafen. Ja, der Warenbestand, 1 Kilo, 1000 Gramm, sinkt um 3 mal 31,xx. Und dann wird konfektioniert, so nennt sich das, und der Kunde kriegt das versichert nach Hause geschickt. Also sein Warenbestand ist gesunken und die 3 mal 31, also 3 mal 1 Unze, werden versichert nach Hause geschickt.
Und nach 12 Monaten ist es steuerfrei.
Nach 12 Monaten ist ohnehin steuerfrei. Mhm. Zweite Möglichkeit ist natürlich die Entnahme in Währungen. Also ich betreue unglaublich viele Menschen, die auch in Deutschland den Rücken gekehrt haben, die irgendwo hingegangen sind, nach Paraguay, nach Thailand, nach Dubai und Gott weiß wohin, Nordzypern und welche Länder es da immer in Frage kommen. Und die haben gesagt, okay, ich lagere ein, ich kaufe Edelmetalle und wann immer sie Geld brauchen, lassen sie es mich wissen und sagen, du, ich muss mal wieder Miete zahlen, schick mal 5.000 los, also Warenbestand sinkt. 5.000 werden in Währung auskonfektioniert, eben in Euro, in Schweizer Franken und US-Dollar. Das ist der Standard, ja. Und die letzte Möglichkeit, was so ein Lager auch ausmacht, ich kann einen Inhouse-Handel machen, weil die Ware ja innerhalb des Lagers sich verändert. Wandle Gold in Silber, in Platin, in Palladium und bei mir gibt es sogar noch seltene Erden und strategische Metalle mit dazu. Alles ein Lagerkonzept, ja. Habe ich niemals eine Steuer, weil der Handel findet innerhalb des Lagers statt. Und die gute Botschaft an die Freunde der Weißmetalle, Technologiemetalle, Silber, Platin, Palladium, in der Sammelverwahrung kaufe ich auch noch mehrwertsteuerfrei. 19% vorne. Und das zu Großhandelspreisen.
Das waren die wichtigsten Punkte zum Zollfreilager, Einzel- versus Sammelverwahrung. Wir haben viel gelernt. Gebühren und steuerliche Leitplanken und natürlich Zugriffssicherheit. Danke an Rolf Pieper. Danke für die klare Einordnung.
Schöne Grüße nach Deutschland.
Werterhaltung Ihres Vermögens. Danke fürs Zuhören. Rolf Pieper ohne Filter.